Wir haben den Anspruch, mehr zu sein als, wir nennen es more than compliant, also mehr als gesetzeskonform. Wir warten nicht darauf, dass die Entscheidungen getroffen werden. Wir nehmen die Ankündigung schon als Aufforderung, also daran zu arbeiten. Letztendlich geht es ja nicht darum, was wir alles vorgeschrieben kriegen. Letztendlich geht es darum, wie wir als Unternehmen Verantwortung für das übernehmen können, was wir produzieren.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Pausen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freu dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. In der heutigen Folge werfen wir mal wieder einen Blick auf die Textilbranche im Bereich Berufs- und Arbeitsbekleidung. Und in diesem Zusammenhang natürlich auf ein weiteres Maxtex-Mitglied. Mein Gast ist Katja Schwertfeger, Market Director South bei Kentower. Das dänische Unternehmen entwickelt und produziert Berufsbekleidung für Branchen wie Pflege, Gastronomie und Lebensmittelhandel. Mit einem klaren Fokus auf Funktionalität, Langlebigkeit und nachhaltige Innovationen. Dabei spielt bei Kentower insbesondere der Leitgedanke Made for People eine zentrale Rolle. Es geht darum, Arbeitskleidung konsequent aus der Perspektive der Menschen zu denken, die sie täglich tragen, und gleichzeitig ökologische sowie soziale Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette mitzudenken. Wir sprechen darüber, warum Nachhaltigkeit längst mehr sein muss als reine Gesetzeskonformität, welche Herausforderungen recycelte Materialien und textile Kreisläufe mit sich bringen und warum die Arbeitsbekleidungsbranche in vielen Bereichen bereits Teil der Lösung ist. Im Gespräch geht es um die Besonderheiten von Workwear, die steigenden Anforderungen an Funktionalität, Komfort und Nachhaltigkeit sowie um die Frage, wie Kreislaufwirtschaft und neue Materialien in der Praxis gelingen können. Außerdem erfahren wir, was die dänische Unternehmenskultur prägt, neben dem Begriff Hygge, wie Kentower an Themen wie Ecodesign, Transparenz und den digitalen Produktpass herangeht und warum der Dialog entlang der gesamten Wertschöpfungskette wichtiger ist denn je. Ich wünsche euch viele spannende Erkenntnisse und gute Unterhaltung bei diesem Gespräch.
Hallo Katja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo Sabine, danke für die Einladung. Ich habe mich gefreut.
Ja, ich mich auch. Und endlich haben wir es hingekriegt. Du bist ja echt immer irgendwie unter Stress und so viel zu tun. Aber jetzt möchte ich dich erstmal bitten, dass du dich einmal vorstellst, wer du bist und was du so machst.
Ja, mein Name ist Katja Schwertfeger. Ich arbeite als Market Director South bei der Firma Kentower in Dänemark. Bin seit 25 Jahren oder auch sogar mehr hier angestellt. Ich war 25 damals, als ich anfing. Kentower macht leichte Berufsbekleidung mit Fokus auf Textilservice-Unternehmen. Und ja, ich bin da für den Textilservice-Markt südlich der deutsch-dänischen Grenze zuständig.
Ja, wahrscheinlich Kentower kennen, würde ich mal jetzt behaupten, gar nicht so viele, denke ich, von den ZuhörerInnen. Aber dafür haben wir ja die Folge, damit sie Kentower jetzt auch ein bisschen näher kennenlernen. Und Kentower ist ja auch ein Maxtex-Mitglied. Ja. Und wenn du Kentower beschreiben müsstest in drei Wörtern, wie würdest du Kentower beschreiben?
Also ich erfasse mich ja ungerne immer kurz. Hätte ja eigentlich gerne fünf Wörter.
Weil unser, okay, auf vier können wir uns einigen.
Unser Markenversprechen ist ja made for people, Punkt at work. Und dieses made for people, das ist eigentlich das, was uns am besten beschreibt. Für uns, die hier arbeiten, ist es Made for People, weil Kintor wirklich ein ganz fantastischer Arbeitgeber ist. Wir sind sehr familiär in unserer Struktur. Viele von uns sind ja schon seit Ewigkeiten dabei. Made for People aber auch, weil das, was wir machen für die Textilservice-Unternehmen, die Mitarbeiter, die dort sich für uns entscheiden, Vertrauen geben soll und auch, dass wir die in ihren Anforderungen treffen und zu guter Letzt Made for People ja eben die Träger, die draußen am Markt, ob es jetzt in der Pflege oder in der Gastronomie oder auch in den Supermärkten, all die, die wir einkleiden, für die haben wir auch natürlich eine ganz klare Agenda. Also Made for People ist, wenn es nur drei Wörter sein dürfen, dann sind es die.
Ja, die passen doch auch super. Und Denk du bist jetzt auch eben gerade schon auf die Branchen eingegangen, Lebensmittel, Pflege, Gastronomie.
Ja.
Kannst du da mal so ein bisschen beschreiben, was da eigentlich die unterschiedlichen Anforderungen sind oder worauf müsst ihr da achten, wenn ihr da was Spezielles entwickelt?
Also grundsätzlich sind die Anforderungen gar nicht mal so ungleich. Natürlich gibt es Segmente, wo die Hygienezertifikate eine Rolle spielen. Aber so in Sachen Funktionalität, also Funktionalität und Komfort und Bewegungsfreiheit und all diese Sachen sind heutzutage mehr oder weniger licensed to operate. Also ohne die müssen wir gar nicht antanzen. Das, was wir immer mehr merken, ist zum Glück, dass die auch die Endkunden nach den richtigen Zertifikaten fragen. Sie fragen auch nach recycelten Materialien, auch wenn es, wie soll ich sagen, noch gar nicht auf so einem großen Informationsniveau baut. Aber sie wissen schon etwas darüber, dass die Textilbranche jetzt nicht gerade zu den, wie soll ich sagen, sauberen Branchen gehört, dass wir natürlich auch unsere Verantwortung tragen müssen in dem, was wir produzieren. Also kurz gesagt, wir merken schon, dass auch die Endkunden mehr in Richtung Nachhaltigkeit und ESG-Konformität drehen.
Mhm. Und gut, wenn du sagst Endkunden, dann meinst du ja eher so, sag ich mal, wahrscheinlich Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels, Gaststätten, gar nicht so den Endverbraucher, der dann nochmal dahinter eigentlich ist. Ne? Also es sind dann, man nennt es ja B2B, also Business-to-Business Geschäft. Das muss man, glaube ich, dann auch mal noch sehen. Also Die haben vielleicht dann auch tatsächlich noch so ein anderes Verständnis dafür, weil grundsätzlich habe ich momentan leider wieder das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit beim Endverbraucher, bei der Endverbraucherin so ein bisschen hinten überfällt, wenn man so Richtung Shein und Temu und so guckt. Ja. Aber vielleicht ist es in dem Bereich tatsächlich echt anders.
Naja, das sind ja nun auch Unternehmen, die letztendlich berichten müssen. Die haben ja auch ihre ESG-Reports, je nachdem wie groß die Unternehmen sind, die sie letztendlich einreichen müssen. Und ich sag's mal so, es ist, und das meinte ich mit dem, was ich vorher sagte, mit dem Informationsniveau. Für viele ist das Phänomen recyceltes Polyester in der Bekleidung ja schon ein ganz großer Wow-Effekt, wo aus unserer Sicht, obwohl wir es auch natürlich auch einsetzen, vertreten wir eher der Meinung, dass recyceltes Polyester sollte ja am liebsten eine Flasche bleiben, wenn wir es aus Flaschen gewonnen haben. Und das ist es ja nun mal, was wir tun. Aber da wir noch keine andere Alternative haben, ist es das Beste, was wir leisten können. Der nächste Schritt geht ja ins Textile-to-Textile-Recycling. Aber wir haben auch gemeinsam eine Riesenaufgabe, also sprich wir als Konfektionäre, die Gewebehersteller, die Recycler, aber auch aus unserer Sicht die Textilservice-Unternehmen, den Entscheidungsträgern in den Pflegeheimen oder bei den Retailern oder in den Hotels oder bei den Caterern zu erklären, welche Möglichkeiten sie heutzutage haben.
Und das ist, glaube ich, auch so super wichtig, diese Aufklärungsarbeit, ne? Ja. Und diese Kommunikation immer wieder, das, ich glaube, das sage ich auch irgendwie in jedem Podcast gefühlt, dass man immer wieder das erklären muss, bis es wirklich angekommen ist, man es richtig verstanden hat und auch nicht akzeptiert hat, aber vielleicht auch dafür bereit ist, gerade auch so für recycelte Produkte, vielleicht dann auch mal Cent mehr irgendwie zu zahlen, weil es einfach sinnvoll ist. Also das ist immer noch auch, glaube ich, trotzdem leider auch immer noch die Krux, ne? Nachhaltigkeit versus Preisangebot.
Ja. Dann, ne? Also wir haben uns ja entschieden, trotzdem die EU ein bisschen auf die Bremse gegangen ist, alles hat sich so ein bisschen verzögert. Wir haben den Anspruch, mehr zu sein als, wir nennen es more than compliant, also mehr als gesetzeskonform. Wir warten nicht darauf, dass die Entscheidungen getroffen werden. Wir nehmen die Ankündigung schon als Aufforderung, also daran zu arbeiten. Oder wie kann ich das am besten erklären? Weil letztendlich geht es ja nicht darum, was wir alles vorgeschrieben kriegen. Letztendlich geht es darum, wie wir als Unternehmen Verantwortung für das übernehmen können, was wir produzieren und in die Welt hinausschicken. Und da müssen wir nicht auf Gesetze warten. Wir können uns von ihnen inspirieren lassen, auch schon bevor sie, wie soll ich sagen, entschieden worden sind. Und den Weg sind wir gegangen. Das kostet natürlich Geld. Wir haben 4 junge Menschen angestellt in unserer ESG-Abteilung, die sich ausschließlich mit den EU-Gesetzen, die kommen werden, die schon da sind, auseinandersetzen, aber auch natürlich die alternative Materialien suchen, die wir in Zukunft einsetzen können. Und Textile to Textile ist nur eines der größeren Projekte, an denen wir im Moment arbeiten.
Ja, glaube ich. Dann ich denke auch tatsächlich, wenn man trotzdem weiter daran arbeitet, ohne sich jetzt nur an die Regularien zu hängen oder daran zu orientieren, hat man am Ende einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen. Ja. Bin ich immer noch überzeugt davon. Und vor allem, wenn man es dann nicht so unter so einem Druck macht, dann kann man das ja auch alles viel, viel besser bearbeiten. Und ich glaube eigentlich, die EU-Regularien sind ja auch eher für die Unternehmen, die halt nichts machen, damit sie endlich so ein bisschen in die Not kommen, auch in die Richtung sich zu orientieren. Es ist natürlich für die Unternehmen, die sowieso nachhaltig arbeiten und auch schon berichten, ist es natürlich so ein bisschen, da werden nochmal so ein paar Steine, finde ich, extra in den Weg gelegt. Ja. Und die haben es eigentlich nicht verdient, weil sie ja eh schon so arbeiten. Aber gut, das ist nochmal so ein anderes kompliziertes Thema immer mit den Regularien. Das nervt, glaube ich, alle Unternehmen so ein bisschen. Aber ich glaube auch, so wie du sagst, wenn man sich davon frei macht, danach zu gehen, dann kann man viel, viel besser damit umgehen.
Ja, weil es muss ein Teil der Unternehmens-DNA sein und nicht nur etwas, was irgendwo auf dem Blatt Papier steht. Ja, ne?
Absolut.
Das, ja, danach arbeiten wir ganz gut.
Ja, toll. Und Kentower gibt es ja tatsächlich auch schon seit 1990, meine ich. Und würdest du denn sagen, von der ursprünglichen Vision, mit der Kentower damals gestartet ist, wie hat die sich weiterentwickelt oder hattet ihr damals schon solche Ziele, wo ihr gesagt habt, okay, wir sind wirklich Richtung Nachhaltigkeit schon sehr stark zukunftsorientiert? Hat sich da irgendwas geändert im Laufe der Jahre?
Also, was sich nicht geändert hat, ist unser stringenter Fokus auf Textilservice. Das war schon vom ersten Moment an unser Geschäftsmodell, wenn ich das so sagen kann. Ich bin ja ein paar Jahre später erst ins Unternehmen gekommen, aber schon damals waren die Textilservice-Unternehmen unsere Hauptkundschaft, wenn man das so sagen kann. Und damals fing ja alles an mit rein weißer Bekleidung. Wenn es mal ganz wild hergehen sollte, war auch mal ein grüner und blauer Besatz und das war's. Die Trends haben sich natürlich geändert. Und dadurch, dass wir ein skandinavisches Unternehmen sind, sind wir auch natürlich von uns selber etwas inspiriert in Sachen Fashion. Da gucken wir natürlich auch, was macht die Modewelt. Und letztendlich haben wir damit auch richtig gut südlich der deutsch-dänischen Grenze, also Deutschland ist bei weitem unser größter Markt, landen können. Ne? Das heißt, Textilservice ist nach wie vor unser größtes Geschäft, wobei wir auch global gesehen einen Händlermarkt bedienen. Aber wir bleiben unserer Sache treu, eben die Wäschereien. Alles, was wir tun, alles, was wir anfassen, muss für Textilservice Sinn machen. Ansonsten fassen wir es nicht an. Nachhaltigkeit, unsere ganze Nachhaltigkeitsstrategie wurde eigentlich erst 2014 definiert. Wir haben vorher schon etwas damit gearbeitet, dadurch, dass die ganzen skandinavischen Ausschreibungen schon etwas in Richtung, dass wir mehr Verantwortung dafür übernehmen sollen, was wir in die Welt setzen, beinhalteten. Aber so richtig losgelegt haben wir erst seit entweder 2014 oder 2016. Da ist das erst dazugekommen.
Okay. Und du hattest eben schon genau eure dänische Kultur, die dänischen Modetrends irgendwie so ein bisschen angesprochen. Gibt es denn auch tatsächlich irgendwie eine typisch dänische Unternehmenskultur, die sich von der deutschen Kultur unterscheidet und die euch vielleicht so ein bisschen besonders auch macht?
Also das ist natürlich etwas schwer für mich zu sagen, weil ich noch nie in einem deutschen Unternehmen
gearbeitet habe.
Wenn ich auf etwas zeigen sollte, dann ist es natürlich, dass wir haben keine merkbare Hierarchie. Wir haben eine sehr familiäre und informelle Atmosphäre. Aber das fühle ich, wenn ich bei deutschen Kunden bin, also gleiche Größenordnung, fühle ich das eigentlich ähnlich. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir mit unseren Kunden und auch mit unseren Lieferanten in Augenhöhe bleiben. Und wir nennen das ist ein Wert, den wir haben, wir nennen ihn eigentlich Danish at Heart, Global in Mind. Gemeint unsere dänische Geschäftsethik und dieses da, dass wir gerne in Augenhöhe sind mit unseren Kunden und Lieferanten, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für uns. Umgekehrt, wir arbeiten global mit einem sehr großen Lieferantennetz zusammen und haben auch Kunden in der ganzen Welt. Natürlich müssen auch wir weitsichtig sein und uns auf andere Kulturen einstellen. Aber unsere dänische Geschäftsethik, dieses Danish at Heart, das ist uns unglaublich wichtig.
Ja, das klingt auch toll. Ich weiß nicht, der Ruf eilt ja, glaube ich, auch so ein bisschen Dänemark voraus. Und ich meine, gut, in Deutschland wird das ja immer gerne mit dem Begriff Hygge dann ja auch so kommuniziert und so. Wahrscheinlich ist das in Dänemark eigentlich gar nicht so gebraucht, der Begriff, oder?
Wir sagen tausendmal am Tag Hygge. Aber weil wir sehr gerne hüten. Aber eine deutsche Kundin, die mich hier letzte Woche besuchte, sie brauchte einen Begriff und ich hatte den noch nie vorher gehört. Sie sagte, immer wenn ich in Dänemark bin, dann fühle ich, ihr seid so unaufgeregt. Und vielleicht ist es eigentlich das, was uns am meisten trifft. Wir sind so, ich finde, zurückgelehnt ist nicht das richtige Wort, weil wir sind schon ziemlich auf Zacke und wir sind unsere Entspanntheit in Anführungsstrichen oder wie sagt man, Anführungszeichen, darf nicht mit Unprofessionalität oder Faulheit verglichen werden. Aber dass wir sind etwas unaufgeregter, wir sind ein bisschen entspannter und ein bisschen,
Ja, ich hätte noch gesagt gemütlicher, aber das passt auch nicht so ganz. Dieses unaufgeregt, das finde ich ganz schön, die Beschreibung.
Ich fand's auch toll.
Ja, das stimmt. Also so ein bisschen mehr Leichtigkeit ist ja, einfach auch bei euch. Ne?
Ja.
Genau, man sagt ja auch immer, finde ich, so ein bisschen so, genau, wenn man Richtung Thema Nachhaltigkeit guckt, sagt man ja auch mal, Skandinavien, die sind ja auch immer richtig weit auch schon. Ja. Siehst du das für dich persönlich auch, dass ihr wirklich so ein bisschen auch Vorreiter in Nachhaltigkeitsaktivitäten seid?
Das so empfinden? Ja. Also wir sind früh damit angefangen, wie ich auch sagte, dadurch, dass wir beliefern ja den dänischen Pflegemarkt über die großen kommunalen Ausschreibungen. Der dänische Pflegemarkt ist ja verstaatlicht und das heißt, wenn eine Kommune mit ein paar tausend Mitarbeitern in der Pflege neue Bekleidung bekommen soll, dann wird das in einer Ausschreibung definiert und dann dürfen alle mit anbieten, mit den Textilserviceunternehmen. Und dort hat das Thema Nachhaltigkeit sehr früh auch ein Gewicht gefunden. Das ist ja immer Qualität, Design, Preis und so ein paar andere Parameter. Und da merken wir ganz klar, dass das Parameter Nachhaltigkeit immer stärker wird. Und jetzt gehen sie ja schon dahin, wo sie definieren, wie viel recyceltes Material in der Bekleidung drin sein soll. Und man munkelt, dass in Zukunft könnten sie auch auf den Gedanken kommen, zu definieren, dass Gebrauchkleidung eingesetzt werden soll zu einem gewissen prozentualen Satz.
Ach, spannend.
Okay. Das, ja, also das ist natürlich nicht so positiv für unser Geschäftsmodell, aber natürlich, ja, das ist wirklich spannend und auch der richtige Weg zu gehen.
Auf jeden Fall. Gut, insgesamt im Arbeitsbekleidungs-, Berufsbekleidungsbereich hat man ja sowieso schon die Kreislaufwirtschaftsmodelle des Leihen und Mietens und Wiederverwenden
benutzt.
Ne? Genau.
Ja, genau.
Also von daher ist das ja eigentlich da schon Standard. Das war, ja, würde ich jetzt mal so sagen, fast eine Frage der Zeit, nur dass es dann bei den öffentlichen Ausschreibungen auch ankommt. Also in Deutschland ist es halt tatsächlich meiner Meinung nach immer noch nicht so weit. Es rückt jetzt so langsam nach, dass halt die Nachhaltigkeitsanforderungen da auch, sag ich mal, ein bisschen fester gezurrt werden. Dann ist nach wie vor immer noch das Preisthema leider dann da immer noch im Vordergrund. Da müsste man sich, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen einigen. Das hatten wir neulich auch wieder, das Thema, dass man eigentlich für nachhaltige Produkte, die anders bepreisen müsste, auch vielleicht eine andere Steuer irgendwie berücksichtigen sollte, damit man dafür einfach eine Chance hat, die dann auch wirklich auf den Markt zu bringen.
Ja, wie ist es diese Riesenherausforderung, dass also zum Beispiel recycelte Materialien oder verantwortungsbewusstere Materialien dürfen kein Premium-Label kriegen. Also es ist eigentlich, fehlen uns die nötigen Value Propositions, also die wichtigen, die richtigen Argumente, warum es letztendlich für den Kunden teurer sein soll. Und auch da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Das ist ein riesen Gap, was eigentlich der komplette Showstopper für alles ist. Weil wenn wir nicht den Abfluss, sagt man das, also den Tropfen aus der Badewanne kriegen, dass die Ware auch über die Theke reicht, dass wir die über die Theke reichen können und dass der Kunde findet, dass er ein vernünftiges und realistisches Preis-Leistungs-Verhältnis sieht. Weil momentan stehen wir mit zwei Herausforderungen. Das recycelte Material ist gut, aber je nachdem, wie viel recyceltes, also Textile-to-Textile recyceltes Material du reintust, wirst du im Vergleich zu Virgin-Material immer eine schlechtere Performance heute noch haben, dadurch, dass die Faserlänge, die Stablänge etwas kürzer ist. Aber wir arbeiten an mehreren Projekten, um das irgendwie zu optimieren, ne? Aber wir brauchen in irgendeiner Form Hilfe dazu, diese Value Propositions zu finden, dass der Kunde auch versteht, was er letztendlich kauft. Ne?
Ja, absolut. Würdest du denn sagen, also genau, Preispolitik, Preisthema, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn es um nachhaltige Materialien, nachhaltige Lieferkette, nachhaltige Produkte geht. Welchen Herausforderungen müsst ihr euch sonst noch so irgendwie stellen, wenn ihr eure Lieferkette aufstellt, wenn ihr über vielleicht auch neue nachhaltige Materialien oder Produkte nachdenkt? Habt ihr da irgendwie so ein paar typische Pain Points, wo ihr sagt, das irgendwie ist immer anstrengend am Anfang?
Es ist immer anstrengend. Neue oder es ist auf jeden Fall, es ist spannend, aber auch anstrengend und langatmig für uns, neue Materialien einzusourcen in unser Unternehmen, weil wir eben an Textilservice liefern. Es muss industriell waschbar sein. Es muss die gleiche Reißfestigkeit, Reibfestigkeit, Farbstabilität liefern können wie ein Virgin-Produkt. Und deshalb Wir sind ja im Moment an einem richtigen spannenden Projekt dran, das wir auch auf der A plus A letztes Jahr vorgestellt haben. Mit einem Gewebe, wo bis zu 75% recyceltes Material drin ist. Aber ich meine, die A plus A war im November, jetzt haben wir Juni und wir sind noch nicht am Ziel mit Fertigtesten. Wir sind optimistisch und es wird auch sicherlich funktionieren, aber wir mussten ein paar Ehrenrunden drehen, weil wir ansonsten nicht die gleiche Qualität garantieren können, wie wenn wir ein Virgin Material auf den Markt bringen. Und das ist das, was eigentlich immer wieder eine Herausforderung ist. Aber wir haben auch viele andere Sachen, die wir im Moment, die schon vermarktet sind. Wir haben zum Beispiel das Thema Cyclotechnology. In einer Polyester, also so einer Stretch-Qualität, das ist ein Add-on, was in den Polyester, in die Polyesterfasern mit drin ist. Cyclo soll bewirken, dass bei der Wäsche entsteht ja oft die Absonderung von Mikroplast. Also wenn du Polyester wäschst, dann sondert sich Mikroplast ab. Das gerät ins Grundwasser oder wenn das Teil irgendwo auf eine Mülldeponie, Gott bewahre, landet, was es ja nicht soll, dann hat Cyclo die Eigenschaft, das Mikroplast zu zersetzen. Normalerweise, wenn Cyclo nicht ein Add-on wäre, würde es Jahre dauern, sowas zu zersetzen in der Natur oder im Grundwasser. Aber dank Cyclo dauert es ähnlich lange, wie wenn man ein Wollprodukt wäscht oder sich ein Wollprodukt zersetzen soll. Und das sind natürlich so Neuerfindungen, die unglaublich spannend sind auch für uns.
Ja, und vor allem, du sagtest eben, das ist ein Polyester-Stretch-Material oder Garn dann halt. Also braucht ihr kein Elastan extra dann in der Qualität oder?
Nee, in dem Produkt ist tatsächlich ein mechanischer Stretch. Das ist jetzt
ja, genau.
Eine Neuentwicklung von.
Ja, aber dadurch spart ihr euch dann ja auch wieder eine weitere Komponente in dem Material. Dadurch kannst du ja auch dann wieder leichter recycelt werden, richtig. Ohne Elastan halt. Ja. Das ist ja auch ganz spannend.
Und das, jetzt wo du das sagst, also wie wir designen, Eco-Design ist ja auch ein ganzes Thema für sich. Wir müssen in Zukunft darauf achten, dass wir auch, obwohl wir gerne Vollgas geben mit allen möglichen Pipapo, mit Kombinationen von Gewebesorten und so weiter und so weiter. Aber wir müssen sehen, dass wir unsere Artikel simpler gestalten von der Materialform, aber natürlich trotzdem immer noch versuchen, schicke und funktionelle Artikel zu machen, ne? Also das ist natürlich die Kunst unserer Designer.
Das finde ich, wo du das jetzt gerade erwähnst, das finde ich mich auch ganz spannend, weil viele, oder man hört ja immer, oh Gott, mit der Eco-Design-Regulierung, da wird den Designern das ja so ein bisschen dann vorgeschrieben, was sie machen müssen. Aber ich glaube, das ist noch viel, viel herausfordernder für die DesignerInnen, weil sie dann ja nicht mehr ganz so frei tatsächlich sind in der Entwicklung, sondern da wirklich noch intensiver nachdenken müssen, okay, wie können wir was gestalten, damit es dann auch wirklich so am Ende ist, wie wir es gerne hätten.
Genau. Und
ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz tolle Herausforderung.
Ja. Wobei, also in unserem Geschäft, also in unserem Ende der Textilbranche, sind die Designer schon, wie soll ich sagen, gewohnt, in gewissen Rahmen zu denken. Dadurch, dass wir haben ja eine Gewebeplattform, die jetzt nicht jede Woche revolutioniert wird, wie in der Modebranche. Also wir haben die Gewebelieferanten, die wir haben die Gewebesorten, die wir haben und wir machen, soweit, so gut es geht, das Optimale aus allen Gewebesorten. Wir versuchen auch quer über die Segmente zu denken. Wir haben Kasak, der ist mit einer 65, 35, 150 Gramm Qualität geboren worden. Das gleiche Material setzen wir in Blusen und Hemden im Horeca-Segment ein. Also wir versuchen unsere Qualitäten so lange wie möglich, aber auch so breit wie möglich einzusetzen. müssen natürlich darauf achten, dass wir trotzdem innovativ bleiben, ne? Aber es ist, die sind schon gewohnt, in gewissen Rahmen zu denken. Ich finde, die machen einen mega guten Job.
Ja, ich finde eure Sachen auch richtig. Also wenn man das so vergleicht, auch von früher, ja, wenn man dann kannte so ein Pflegekittel irgendwie oder dann, ja, das, ach Gott, ja, also meine Eltern hatten ja auch ein Hotel-Restaurant. Ja. Ich auch noch, da hatten die in der Küche wirklich immer klassisch die schwarz-weiß karierte Hose und eine weiße Kochjacke an. Ja. Das hat sich ja auch komplett geändert. Ja, das ist richtig. Ja, alles, das sieht ja alles gleich ganz, weiß ich nicht, viel ansprechender aus und
die Kunden wissen schon, was sie wollen.
Ja, ja, schön. Also arbeitet ihr so mit den Kunden dann auch manchmal zusammen, dass ihr mit denen auch manchmal was zusammen dann entwickelt?
Wir entwickeln immer mit Kunden zusammen. Mhm. Wir haben so feste Fokusgruppen, mit denen wir, die wechseln ganz selten mal, aber also wir wechseln, wenn, dann wechseln wir nur eben ein paar Personen aus, damit wir manchmal auch neue Augen drauf kriegen. Aber wir haben so feste Fokusgruppen in allen Segmenten, mit denen wir zusammen entwickeln. Das heißt, bevor wir irgendetwas vermarkten, was in den Pflegebereich geht, dann haben wir auch ein paar Pfleger das testen lassen, damit wir uns nicht irgendetwas ausdenken, was letztendlich überhaupt gar keinen Sinn macht, ne? Und das Gleiche gilt auch für die Küche oder für die Caterer oder im Service oder auch für die Lebensmittelproduktion. Weil ansonsten bewegen wir uns auch nicht vorwärts, ne?
Nee, natürlich nicht. Und das ist ja auch das Beste, wenn man die Person mit einbindet, die es ja später dann tragen. Ja. Also das ist ja so wertvoll, das Feedback, was man von denen bekommen kann, wenn man das dann halt umsetzen kann, ne?
Absolut.
Und sag mal, Katja, wo produziert ihr eigentlich? So in welchen Ländern? Wo seid ihr da so unterwegs?
Also wir haben unseren eigenen Produktionsstandort in Polen. Mit etwas über 100 Mitarbeitern. Da haben wir tatsächlich auch unser Lager und unsere Serviceabteilung, unsere Value-Added Serviceabteilung, wo wir einsticken können und Transfers aufbringen können, kürzen können, Chip einnehmen, Chip aufwärmen und so weiter und so weiter. Also alles, was so Veredelung heißt. Dann sind wir, und jetzt muss ich überlegen, sind wir in Mazedonien, wir sind in Serbien, wir sind in Pakistan, Bangladesch, wir sind in Südafrika und wir sind in Vietnam. In Vietnam sind wir schon seit, ich glaube, 2002. Da ist auch ein relativ großer Standort, die auch ausschließlich für uns produzieren.
Das ist ja doch ganz schön verbreitet tatsächlich. Warst du auch schon mal vor Ort in den einzelnen Produktionsstätten? Oder?
Ich war nur in Vietnam und in Polen bis jetzt.
Okay. Ja, habt ihr da dann besondere Standards, nach denen ihr dann, oder macht ihr selber Audits eigentlich in den Fabriken? Also, oder
wir müssen natürlich Zertifizierungen vorweisen können und das sonst würden sie auch gar nicht in unseren Code of Conduct gehören, weil alle Standorte sind Ökotex Made in Green zertifiziert. Das bedeutet, sie haben ganz klassisch Ökotex 100, also materialientechnisch, aber sie sind auch auf ihre Standorte zertifiziert nach Ökotex Step. Und zusammen ergibt das eben das Ökotex Made in Green. Und ansonsten haben wir selber Leute auch vor Ort. Wir sind natürlich auch Mitglied vom UN Global Compact. Wir sind Amfori-Mitglied, also alles, was dazu gehört heutzutage, ohne dass es License to Operate, also da kommt da das ohne dem kommt, wollen wir auch gar nicht arbeiten.
Ja, man kann das tatsächlich dann auch gar nicht so alles selber oder eigen verwalten. Deswegen ist das immer ganz gut, finde ich auch, dass man sich irgendwo anschließt. Und gut, Step ist ja auch wirklich sowohl soziale Anforderungen als auch Umwelt, also ökologische Anforderungen. Und ich meine auch, dass sogar im Fori BSCI, wenn man das hat, dann deckt das auch den sozialen Part, glaube ich, von Step ab und so.
Ja, genau.
Also von daher, das hilft auf jeden Fall. Das kann man aus der Ferne auch gar nicht alles so dann immer wirklich beobachten. Da braucht man jemanden vor Ort, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir können ja nicht an allen Stellen auf einmal sein, aber wir haben ein Team, was herumreist und natürlich ihnen auch hilft und unter die Arme greift und sie unterstützt. Und ich meine, gerade Südafrika ist immer noch relativ neu. Bangladesch ist auch relativ neu. Die brauchen natürlich auch ihre Starthilfe. Und sie müssen auch unser Danish at Heart Global in Mind kennenlernen. Ne? Also, und das ist uns natürlich auch wichtig, dass sie wissen, mit wem sie zusammenarbeiten.
Absolut. Kommuniziert ihr dann auch eure Lieferkette euren Kunden gegenüber? Also so Thema Transparenz, digitaler Produktpass oder so. Seid ihr da auch schon irgendwie vorangeschritten?
Also unsere Lieferkette, jetzt nicht mit dem Namen der Fabriken, aber ansonsten, wo wir was machen lassen, das kann man heute schon auf unserer Homepage einsehen. Also da steht alles, wo wird was gefärbt oder wo wird die, also diese ganzen, sagt man, Nassproduktion, sagt man das auch?
Nassprozesse.
Prozesse, genau. Mhm. Wird das gemacht, wo werden die Rohstoffe, wo kommen die her und so weiter und so weiter. Das kann man heute alles einsehen bei uns. Wir sind an einem Projekt dran, auch mit dem digitalen Produktpass. Wir haben ja heute schon also diesen Product Environmental Footprint auch bei jedem Produkt auf unserer Homepage angegeben. Okay. Wir können es leider kein LCA, also Lifecycle Assessment nennen, weil wir haben ja Cradle to Gate und nicht Cradle to End of Life. Und daher ist es kein LCA, sondern ein Product Environmental Footprint. Da wir es aber natürlich auch spannend finden würden und irgendwann wird das ja auch soweit sein, dass wir die End-of-Life-Phase mitkriegen, sind wir im Moment da an einem Projekt dran, dass wir das auch integriert kriegen.
Ja, der digitale Produkt, das hat dann ja auch wieder mit der Ökodesign-Regulierung zu tun. Das ist ja auch nochmal so ein recht großes Projekt. Und ich glaube, es ist dann auch wichtig, dass man jetzt schon so ein bisschen damit anfängt und guckt, okay, welche Daten habe ich, welche kann ich da wirklich vielleicht schon einspielen oder was fehlt mir einfach noch?
Wir hatten am Anfang bei unserem Product Environmental Footprint hatten wir 20% primäre Daten, also Daten, die wirklich zu dem Produkt gehörten, und 80% Durchschnittswerte. Heute, und das ist jetzt 3-4 Jahre her, dass wir angefangen haben, ist es umgekehrt. Wir sind schon da, wo wir eigentlich 80-90% primäre Daten eingesammelt haben, weil wir jetzt also pro Produkt Prozesse durchgerechnet haben und nur noch 20% Durchschnittswerte aus der Branche. Ne? Und das ist schon sehr stark.
Das ist schon ziemlich weit, ja. Das würde ich auch sagen, weil das ist ja immer so das Problem von den meisten, ne? Die primären Daten tatsächlich. Also, schön.
Ja, gut, ja. Deshalb haben wir auch vier Angestellte oder vier Kollegen in der Abteilung.
Das ist auch so, also das tut mir auch manchmal so leid. Ich meine, ich war ja auch früher im Nachhaltigkeitsmanagement, da war das noch nicht so stark, diese Datensammlung, die man als Nachhaltigkeitsmanagerin irgendwie kontrollieren muss. Man kommt ja teilweise gar nicht mehr zu seinen, sag ich mal, gewünschten oder gewollten Tätigkeiten.
Na, da, wo das Herzblut liegt.
Ne? Ja, genau. Zum Beispiel eine Produktionsstätte vielleicht irgendwie in eine andere Richtung noch bringen oder so. Man ist eher mit Zahlen und Daten tatsächlich momentan beschäftigt. Also gut, ich glaube, wenn man erstmal den Grundstock wirklich dann gelegt hat, irgendwann wird sich das auch wieder relativieren. Aber momentan haben sich, glaube ich, dass die NachhaltigkeitsmanagerInnen auch alle anders ein bisschen vorgestellt.
Das glaube ich auch, also vor allen Dingen, weil es kommen so viele Informationen auf uns zu und plötzlich ist dann am nächsten Tag alles wieder anders, ne? Also es ist wirklich ein Dschungel.
Absolut, genau. Wir kommen vom Zertifikats-Label-Dschungel, kommen wir jetzt in den Datendschungel tatsächlich bisschen. Genau, ihr seid ja auch zertifiziert, ne? Das ist ja für euch ja auch ein wichtiges Standbein, denke ich, wahrscheinlich auch für die öffentlichen Ausschreibungen.
Oh ja.
Müsst ihr das ja auch haben, ne?
Absolut. Also, und da stehen wir natürlich auch in dem Spagat, dass es Zertifikate oder Labels gibt, die für Skandinavien wertvoll sind, wie das Eco-Label, wo in Deutschland suchen sie dann wiederum, dann müssen wir den grünen Knopf haben. Also wir haben da unseren Spaß mit, dass wir so international aufgestellt sind. Ne?
Ja, das glaube ich dir. Und sag mal, Katja, was würdest du dir vorstellen, wie das Thema Berufskleidung in der Zukunft aussieht? Was sind da so die wichtigen Themen? Man hat ja immer so die Themen halt Kreislaufmodelle, Digitalisierung oder siehst du da noch irgendwie was anderes, wo das so sich hin orientiert?
Also wir hatten das Thema schon mit der Zirkularität und auch mit dem digitalen Produktpass. Ich glaube, da werden wir erstmal gut mit beschäftigt sein, die nächsten paar Jahre. Und ansonsten schätze ich mal, dass das Eco-Design uns auch sicherlich noch ein paar Aufgaben stellen wird. Und jeder wird sich umgucken müssen, wie man denn trotz und alledem noch seine eigene Handschrift, seine eigene Signatur als Konfektionär in seine Bekleidung bringt. Mir ist vollkommen klar, warum das Eco-Design nötig ist. Aber wir brauchen auch und immer noch und ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, Freiheit, um uns zu differenzieren. Ne? Und das wird interessant zu sehen, wie das passiert. Und dann ist es ja auch immer wieder die Herausforderung, dass solche wie wir sind natürlich sehr ambitioniert in die Richtung und werden früh damit anfangen, wo es mit Sicherheit auch außerhalb vielleicht auch von Europa Wettbewerber geben wird, die danach gar nicht so richtig arbeiten, die im Visuellen vielleicht spannender und attraktiver erscheinen, weil sie nicht unter den gleichen Regularien, sagt man, ja genau, arbeiten. Und da müssen wir natürlich unglaublich gut in unserer Kommunikation sein. Also was kriegt der Kunde mehr bei uns, wenn es vielleicht nicht ganz spektakulär aussieht, wenn die Reißverschlüsse nicht mehr da sind oder wir auch auf die Knöpfe verzichten, damit es einfacher zum Recyceln ist. Ne?
Ja, das stimmt. Und weißt du, was mir jetzt auch noch einfällt bei diesen ganzen Regularien, auch glaube ich bei der Eco-Design-Regularie, die wurden ja eigentlich eher alle so Richtung Fast Fashion aufgestellt, ja, genau. Die ganzen Gesetze. Und ich glaube, Berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung wurde da gar nicht so richtig berücksichtigt. Nein. Also das wird halt auch nochmal so ein bisschen so eine Challenge, dass man, ob man guckt, ob man wirklich diese beiden unterschiedlichen Branchen mit einer Regularie halt abdecken kann oder ob man da doch nochmal differenzieren muss tatsächlich.
Es ist absolut nötig, dass sie es differenzieren, weil es ist, wir machen, ich glaube, unter 2% der gesamten Textilbranche, also mit Fast Fashion, aus. Und wie du auch sagtest, wir sind ja schon eigentlich Teil der Lösung mit unserer Langlebigkeit, mit den langen Produktlebenszyklen, die wir in unseren Kollektionen haben. Wo die Modebranche vielleicht 16 Kollektionen im Jahr herausfeuert, da machen wir vielleicht 5, 6 neue Artikel im Jahr. Ne? Also von daher müssen sie einfach sehen, dass sie das in irgendeiner Form trennen. Und das Thema hatten wir in einer anderen Gruppe hier Ende letzter Woche auch. Und auch da müssen wir vielleicht gemeinsam besser dran arbeiten, um uns Gehör zu verschaffen. Ne?
Auf jeden Fall, genau. Deswegen hatte ich tatsächlich ja auch schon von Maxtex aus, haben wir auch zu der EPR, zu der erweiterten Herstellerverantwortung ja auch schon mal eine Stellungnahme mal gegeben, weil ich auch da der Meinung bin, dass Berufs- und Arbeitsbekleidung da einfach auch wieder zu kurz kommt. Und ich glaube, die Chance, die müssen wir nochmal wirklich weiter auch im Verband nutzen, dass wir da uns nochmal so ein bisschen hervorheben.
Richtig.
Das ist nochmal ein anderes Thema tatsächlich. Genau. Aber jetzt möchte ich nochmal, Katja, von dir wissen, was dich denn persönlich motiviert, in dieser Branche zu arbeiten?
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals 1998 zum Gespräch war bei Kentower, dann dachte ich beim Rausgehen noch, oh nee, also Textilservice und das hört sich jetzt nicht so spannend an und gut, dass das so ein Mutterschutzding ist, aber ich muss ehrlich sagen, nach 3 Monaten war ich so begeistert von dieser Branche. Also Workwear in dem Sinne, dass es, ich liebe die Komplexität in unseren Produkten, in dem Gewebe, in den Konstruktionen, in das, was wir alles an spannenden Funktionalitäten erfinden. Und dann finde ich natürlich die Menschen hier bei Kentor. Kentor ist ein unfassbar guter und fürsorglicher Arbeitgeber. Es ist ja nach 25 Jahren ja eigentlich auch ein bisschen Familie, aber auch die Branche. Also die meisten, die in der Branche sind, kenne ich ja auch schon seit genauso langer Zeit. Und es ist es ist einfach, finde ich, eine ganz besondere Branche, die Textilservice-Branche. Es macht Spaß, es fühlt sich zu Hause, man kennt sich, man ist in Augenhöhe, eigentlich genau das, was wir immer anstreben. Und und dann ist es eine zukunftsorientierte Branche. Und auch das macht Spaß. Also ich bin sehr stolz darauf, in dieser Branche sein zu dürfen.
Ja, das hört sich auch wirklich gut an.
Ja.
Katja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr.
Ja,
die Wir nähern uns. Ja, Wahnsinn, ne?
Ja.
Aber du kannst jetzt noch mal gerne überlegen, ob du noch irgendwas hast, was du gerne noch den ZuhörerInnen mitteilen möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was dir noch auf der Seele brennt oder irgendwie noch einen Wunsch äußern oder wo du sagst, oh, das ist wichtig, das muss jetzt jeder noch mal gehört haben.
Also ich würde gerne noch mal dazu aufrufen, dass wir viel enger, also quer durch die Branche in den Dialog kommen, dieses Gap zu schließen zwischen all den Anstrengungen, die wir uns alle und Gedanken, die wir uns alle zum Thema Zirkularität machen und wie wir es vermarktet kriegen. Also wie können wir diese Value Propositions finden, die uns fehlen, dass Zirkularität nicht als Premium angesehen wird. Weil das ist so ein Narrativ, was wir unbedingt, oder Narrativ ist es ja nicht, es ist ja immer noch Fakt, aber wir müssen irgendwie gemeinsam den Kunden erklären, dass sie trotzdem einen Wert daraus ziehen können. Und das auf diese Gespräche, da freue ich mich in Zukunft.
Da freue ich mich auch drauf. Das klingt gut.
Ja.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Katja. Das war ein tolles Gespräch. Die Zeit ist echt so unglaublich schnell verflogen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch total. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir.
Sehr gerne.
Und wir hören ja voneinander. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Danke, ebenso.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Vielen Dank, Katja, für die offenen Einblicke in die Welt der Berufsbekleidung und für die spannenden Perspektiven auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und die Zukunft der Textilbranche. Besonders deutlich wurde in diesem Gespräch, dass nachhaltige Lösungen nur dann erfolgreich sein können, wenn Unternehmen, Lieferketten, Kunden und politische Akteure gemeinsam an einem Strang ziehen. Gerade die Frage, wie wir den Wert von Zirkularität besser kommunizieren und am Markt verankern können, wird uns in den kommenden Jahren intensiv begleiten. Denn Zirkularität darf nicht nur als Premium-Thema verstanden werden, sondern braucht eine gemeinsame Sprache sowie klare Mehrwerte für Kundinnen und Kunden. Passend dazu steht Kentower für diesen Ansatz Danish at Heart, Global at Mind. Geprägt von dänischer Unternehmenskultur und zugleich mit klarem Blick auf globale Märkte, Verantwortung und die Anforderungen der Textilbranche im Wandel. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.